Inforadio Podcast.
In der dritten Woche des Lockdown-Light zeigt sich eines noch einmal viel deutlicher. Manchen gehen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nicht weit genug, Risikogruppen wie Ältere oder Kranke etwa. Andere finden sie völlig übertrieben oder leugnen die Gefährlichkeit von Corona immer noch. Ein Dilemma für die Politik. Damit herzlich willkommen zur Landespolitik, zur Debatte in Berlin und Brandenburg mit Birgit Radatz. Gleich zu Beginn der Woche hat sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen getroffen, um eine erste Bilanz zu ziehen. Das Ergebnis: keine Lockerung, aber auch keine weiteren Verschärfungen. Übermorgen tritt die Runde dann noch einmal zusammen. Dann soll auch über die Schulen gesprochen werden, sagte Berlins regierender Bürgermeister Müller.
Je jünger die Kinder sind, desto weniger Infektionsgeschehen sehen wir. Vor allen Dingen, desto weniger Krankheitsverläufe sehen wir. Bei den älteren Schülern, die dann eher auch ins Erwachsenenalter kommen, sieht das schon wieder ganz anders aus.
Denn die Corona-Zahlen an Schulen, die häufen sich. 1500 infizierte Schülerinnen und Schüler und über 400 Lehrkräfte wurden zum Ende der Woche gemeldet. Währenddessen ist die Welt ein ganzes Stück weitergekommen im Kampf gegen die Pandemie. Die Kanzlerin machte sogar schon Hoffnung, dass die ersten entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus bereits im Dezember zugelassen werden könnten. Unsere Region bereitet sich mit Impfzentren darauf vor. In Berlin sind die 6 Standorte in dieser Woche verkündet worden. Nina Amin.
Noch ist kein Impfstoff verfügbar, aber es gäbe einen Lichtblick am Ende des Tunnels, meint Gesundheitssenatorin Dilek Kalaci. Sobald ein Impfstoff zugelassen sei, erwarte Berlin zeitnah die erste Lieferung vom Bund.
Wenn man beide Hersteller zusammennimmt, dann rechnen wir in der ersten Lieferung maximal 900.000 Impfdosen. Wenn wir davon ausgehen, 2 Impfungen erforderlich, sind es dann maximal 450.000 Personen, die geimpft werden können.
Ab Dezember sollen dafür 6 Impfzentren über die ganze Stadt verteilt bereitstehen.
Messe Halle 11, dann Flughafen Tegel Terminal C, dann Flughafen Tempelhof Hangar 4, Erika Hess Eisstadion, das ist im Bezirk Mitte, Velodrom im Bezirk Pankow und Arena Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick.
Die Zentren seien für die erste Phase nötig, weil der Impfstoff bei hohen Minusgraden gelagert werden muss. In normalen Arztpraxen, wo normalerweise Impfungen stattfinden, sei das kurzfristig nicht zu stemmen, so Kalaci. Wer genau zuerst geimpft werden soll, hänge von der Empfehlung mehrerer Expertenkommissionen auf Bundesebene ab. Ältere oder Beschäftigte in Krankenhäusern seien dabei im Fokus. Berlins Gesundheitssenatorin möchte möglichst alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen impfen lassen.
Wenn Sie mich fragen, sind Sie natürlich in der Priorität ganz weit oben. Das Personal, sage ich mal, im Gesundheitswesen, weil in dieser Pandemie muss ja das Gesundheitswesen funktionieren.
Bis zu 20.000 Menschen sollen täglich geimpft werden können, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kalaci. Die Impfzentren werden für ältere Menschen oder jene mit Einschränkungen barrierefrei gebaut. Es sollen aber auch mobile Impfteams in Pflegeheime geschickt werden. Die Senatorin hofft, dass viele sich auch impfen lassen wollen. Die Impfung ist freiwillig, aber um das Virus langfristig in den Griff zu bekommen, brauche es eine Impfrate von 70% und einen Impfstoff, der zugelassen ist.
Dass Corona aber auch weiterhin viel Frustration hervorruft, konnten wir auch in dieser Woche wieder sehen. Nach der Großdemo Anfang des Monats in Leipzig demonstrierten am Mittwoch wieder Tausende in Berlin. Offiziell richtete sich der Protest gegen die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes. Das Bündnis Querdenken hatte dazu aufgerufen. Aber nicht nur, denn auch Rechtsextreme und AfD-Anhängerinnen und Politiker, auch aus Brandenburg, nutzten die gesellschaftliche Bühne. Die Polizei ging allerdings härter vor als die Male zuvor. Christoph Reinhardt fasst die politischen Reaktionen zusammen.
Über 2000 Beamtinnen und Beamte waren nach Aussagen der Polizei im Einsatz. Ihnen gegenüber standen fast 10.000 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen. Anlass war die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes. Viele der Demonstrierenden trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und wollten auch nach Auflösung der Demo den Platz vor dem Brandenburger Tor nicht räumen. Dabei kam es auch immer wieder zu Ausschreitungen mit der Polizei. Deutliche Worte findet der regierende Bürgermeister Michael Müller am Abend für die Szenen.
Ich will auch klar sagen, dass ich nicht mehr bereit bin, so etwas in Berlin zu akzeptieren, was wir hier sehen. Denn man muss es ja mal einordnen. Wir diskutieren darüber, ob wir Schulen noch offen halten können. Menschen verlieren ihre Existenzen in der Gastronomie und in der Kultur. Wir reden über die Situation in Pflegeheimen. Und dann haben wir Tausende, denen es offensichtlich Schnuppe ist.
Der Berliner Linken-Innenpolitiker Niklas Schrader findet, immerhin habe die Polizei die Situation dieses Mal ernster genommen als zuvor. Ihn beunruhige jedoch weiterhin, dass auch rechtsextreme Reichsbürger und Teile der AfD für die Demonstrationen mobil machen. Um der Lage Herr zu werden, setzte die Polizei dieses Mal auch Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein. SPD-Innensenator Andreas Geisel verteidigt das Vorgehen.
Immer noch mit Augenmaß, die Wasserwerfer haben jetzt nicht mit hartem Strahl die Leute weggespritzt, sondern beregnet, damit sie nass werden. Und trotzdem hat die Räumung des Platzes noch mehrere Stunden gedauert. Das zeigt, dass die Polizei verhältnismäßig vorgegangen ist.
Die Vorsitzende der Berliner Grünen, Antje Karpek, hält viel vom Deeskalationsgebot der Polizei, sagt sie. Angesichts der Gewaltszenen gegen Polizei und Medien seien solche Maßnahmen wie Wasserwerfer aber gerechtfertigt.
Ich finde, dass wir vor dem Hintergrund von sich vermehrenden Berichten, Videos und Fotos von Demonstrationen in den vergangenen Wochen und Monaten auf Querdenken-Demos uns große Sorgen machen müssen, weil die allgemeine Pressefreiheit nicht mehr ausreichend gewährleistet wird und vor allem auch der Schutz von Journalisten im Einsatz in der Berichterstattung nicht mehr gesichert ist.
Auch die Berliner AfD will sich noch einmal grundsätzlich mit dem Demogeschehen befassen. Innenpolitiker Carsten Woldeit kündigte an, im kommenden Innenausschuss am 7. Dezember die Polizeistrategie auswerten zu wollen.
Es geht mir darum, welche Verfahren, welche Auflagen wurden gemacht und welche Einsatzgrundsätze wurden wie umgesetzt. Es gilt hier mit Augenmaß alle Bereiche zu analysieren. Das bedarf einer parlamentarischen Betrachtung.
Die nächste Demo der Querdenkenbewegung in Berlin ist auch bereits angemeldet. Am Silvestertag wollen sie wieder auf die Straße gehen.
Christoph Reinhardt berichtete. Wie die Stimmung angesichts der Corona-Maßnahmen und der Einschränkungen im Nachbarland von Berlin ist, zeigt der aktuelle Brandenburg-Trend. Thorsten Südow hat die Zahlen.
Immer mehr Befragte in Brandenburg, 27% gegenüber nur 14% im April, bewerten die Corona-Maßnahmen als nicht ausreichend. Knapp jede oder jeder Fünfte nennen die Einschränkungen aufgrund von Covid-19 übertrieben. 8 von 10 Brandenburgern gehen davon aus, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in der nächsten Woche eine Verlängerung der Maßnahmen bis in den Dezember beschließen. Eine Lockerung der Beschränkungen zu Weihnachten würden 53% in Brandenburg begrüßen. 43% sind laut Infratest DIMAP gegen Corona-Lockerungen zu Weihnachten. Ein Drittel der Brandenburger berichten, sie fühlten sich seit Beginn der Pandemie häufiger einsam. Kaum Veränderung bei der Sonntagsfrage. Für die SPD würden 26% der Brandenburger stimmen. Die CDU kommt auf Platz 2 mit 20%, dahinter die AfD mit 19 und Bündnis 90 die Grünen mit 12%. Die Linken könnten mit 11% und die FDP mit 5% der Stimmen rechnen. BVB Freie Wähler würde im neuen Landtag nicht mehr vertreten sein. Fazit: Rot-Schwarz-Grün käme mit 58% der Stimmen auf eine deutliche Landtagsmehrheit.
Laut dem aktuellen Brandenburg-Trend bekäme Rot-Schwarz-Grün also weiterhin eine Mehrheit. Etwa mehr als die Hälfte der Befragten geben an, zufrieden mit der Kenia-Koalition zu sein. Die feierte in dieser Woche ihr einjähriges Bestehen. Amelie Ernst.
Klar, die Corona-Krise wurde in den vergangenen Monaten wohl oder übel zum Hauptprojekt der Brandenburger Kenia-Koalition. Aber es gab noch mehr, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Tesla war und ist für uns eine große Herausforderung, aber eine äußerst positive. Weil Tesla zeigt, was möglich ist, dass man Klimaschutz mit einer positiven Botschaft für Industriearbeitsplätze verbinden kann.
Dazu die neue Batteriefertigung bei BASF in Schwarzheide, der Braunkohleausstieg und neue Forschungsprojekte. Wirtschaftlich sei Brandenburg trotz Corona auf einem guten Weg, findet der Regierungschef.
Wenn Sie dann noch dazu nehmen den Ausbau des Bahnwerkes in Cottbus, dann kann man ohne Übertreibung sagen, dass dieses Land Brandenburg heute das Modellland für klimaneutrale Mobilität ist.
Die Koalitionspartner von CDU und Grünen sehen das ähnlich. Mit Blick auf die Corona-Krise kommt von Vizeregierungschefin und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher aber auch Selbstkritik.
Ich glaube, wir haben uns alle im Sommer zu sehr gefreut, dass wir nach diesem ersten Lockdown jetzt endlich wieder lockern können. Wir haben nur noch über Lockern und haben alle aufgearbeitet. Und obwohl mir klar war, die zweite Welle kommt bestimmt, habe ich vielleicht die Wucht dieser zweiten Welle und vor allen Dingen, wie früh sie dann gekommen ist, etwas unterschätzt.
Welche Wucht, welche Welle, sagt dazu die AfD? Ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt hält die Corona-Maßnahmen der Landesregierung nach wie vor für unverhältnismäßig und fordert, diese sofort aufzuheben.
Die Fallzahlen der ITS-Patienten, und das sind dann wirklich Kranke, waren am 5. November 80 und am 15. November
91. Das ist kein exponentieller Anstieg der Covid-19-Erkrankung.
Die Linke dagegen hält das Tempo der Landesregierung im Bildungsbereich für zu langsam. Digitalisierung, Betreuungsschlüssel, kostenlose Kitas. Das könnte alles schneller gehen, betont Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Bei neuen Krediten dagegen könne es der Kenia-Koalition offenbar nicht schnell genug gehen.
Ich finde schon den Sinneswandel sehr interessant, dass diejenigen, die uns in den letzten Jahren immer wieder auf die Durchsetzung der Schuldenbremse gedrängt haben, die immer wieder davon geredet haben, dass man sparen muss, dass man nicht investieren soll in Bereichen Schule und Infrastruktur, uns jetzt erklären, man müsse jetzt sehr viel investieren. Das, was diese Koalition zusammenhält, ist keine gemeinsame Idee, sondern das, was diese Koalition zusammenhält, ist das Geld.
Kenia und das Geld. Dieses Thema dürfte die Koalition auch langfristig beschäftigen.
Ein Jahr Kenia-Koalition in Brandenburg. Der Beitrag war das von Amelie Ernst. Mit unseren landespolitischen Korrespondentinnen und Korrespondenten werfen wir einen Blick auf die vergangene Woche. Sie können diese Sendung auch als Podcast nachhören unter inforadio.de oder bei iTunes. Freuen dürfen sich ab Montag diejenigen in Berlin, die bisher zu viel Miete gezahlt haben. Denn dann tritt die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft. Überteuerte Mieten werden abgesenkt. Zuvor waren ja schon die Mieterhöhungen ausgesetzt worden. Für manche macht das nur 20 Euro pro Monat aus, andere können ganze 200 Euro einsparen. Mein Kollege Thorsten Gabriel hat sich intensiv mit dem Projekt der rot-rot-grünen Landesregierung beschäftigt. Thorsten, wie viele Mieterinnen und Mieter können sich denn ab übermorgen freuen, dass sie weniger zahlen müssen?
Da gibt es keine endgültig verlässlichen Zahlen, weil das natürlich statistisch so gar nicht erfasst wird. Aber der Senat hat das mal hochgerechnet und kommt auf etwa 340.000 Haushalte, die davon betroffen sein können. Das heißt also, das ist doch eine erhebliche Zahl an Haushalten, die sich zumindest fürs Erste darüber freuen kann, dass sie weniger Miete zahlt.
Die größeren privaten Wohnungsbaugesellschaften, die murren ja zwar viel über den Mietendeckel, in den Ruin wird es aber viele nicht stürzen. Trotzdem gibt es ja aber auch Einzelpersonen, die in Berlin Wohnungen vermieten. Wie reagieren die denn?
Also das, was man so ein bisschen hört, ist natürlich da wenig Begeisterung, denn gerade die kleinen Vermieterinnen und Vermieter, also diejenigen, die über wenige Wohnungen oder vielleicht auch nur über eine privat als Kapitalanlage verfügen, bei denen ist das manchmal natürlich so spitz auf Knopf gerechnet, so dass man sagen kann, bei denen könnte es bei den Finanzierungen schwierig werden. Da muss man jetzt sagen, natürlich gilt das grundsätzlich bei Immobilienfinanzierung, dass man immer vorher sich fragen sollte, reicht es auch mal für Zeiten, in denen es möglicherweise etwas schwieriger wird. Für solche Fälle gibt es grundsätzlich auch im Mietendeckelgesetz eine Härtefallklausel. Das heißt also, wenn da wirklich Menschen in Schieflage geraten, dann können die auch beantragen, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, um im Zweifelsfalle mehr Miete zu verlangen. Auf diese Regelung hat auch ausdrücklich das Bundesverfassungsgericht vor kurzem hingewiesen, weil es Eilanträge von Vermietern abgewiesen hat, die nämlich verhindern wollten, dass es jetzt zur Absenkung kommt und die gesagt haben, nee, wir entscheiden da im nächsten Jahr drüber und so lange gilt dieses Gesetz und wir sehen auch nicht, dass da jetzt großflächig Eigentümerinnen und Eigentümer in Schieflage geraten, aber wenn es so wäre, gibt es eben diese Härtefallklausel und genauso wird es jetzt erstmal kommen.
Auch im Abgeordnetenhaus war der Mietendeckel diese Woche noch einmal Thema. Die Opposition kritisiert das rot-rot-grüne Projekt ja praktisch seit seiner Verabschiedung. Rückt da der ein oder andere jetzt von seiner Kritik ab oder ist die eigentlich gleich geblieben?
Also am Donnerstag konnte man sehr schön sehen, dass sich im Grunde an den grundlegenden Argumenten so gut wie gar nichts geändert hat. Es ist so, dass CDU, AfD und FDP nach wie vor den Mietendeckel komplett als falsche Maßnahme ablehnen, weil sie argumentieren, dass dem Wohnungsmarkt dadurch eher noch Mietwohnungen entzogen werden. Sie argumentieren damit, dass bei den großen Immobilienportalen im Internet halt ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist, was die Mietwohnungen angeht. Da hält die Regierung dagegen, naja, die Portale bilden ja nur einen Ausschnitt ab. So richtig stichfest ist das auch nicht. Das heißt also, da muss man einfach ein Fragezeichen setzen. Das ist mit Sicherheit so, dass manche Eigentümer sich da eben genau überlegen, behalten sie jetzt ihr Mietwohnungsportfolio oder wandeln sie das in Eigentumswohnung um. Das kann sicherlich so sein. Und sie halten eben diesen Eingriff doch grundsätzlich für verfassungswidrig und bauen darauf, dass das Verfassungsgericht eben im nächsten Jahr den Mietendeckel abräumt. Und diese Argumente, die sind eben am Donnerstag dann nochmal ausgetauscht worden.
Danke, Thorsten Gabriel. Wir haben über den Mietendeckel gesprochen. Da tritt die zweite Stufe übermorgen in Kraft. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war der landespolitische Wochenrückblick. Was los ist auf Berlins Straßen, das hören Sie jetzt. Anschließend folgen dann die Nachrichten. Mein Name ist Birgit Radatz und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.
Inforadio Podcast.